auch bei Rezepten, ne? Also man kann, also 100 sind sicherlich noch nicht, aber sehr, sehr viele Roggenbrotrezepte bei mir finden. Und dann fragt sich ein Außenstehender, vielleicht sogar ein Koch, was soll das jetzt? Das hat er ja 50 Roggenbrotrezepte und sind überall noch Roggenmehl, Wasser und Salz drin. Sieht alles gleich aus, aber es ist halt nicht gleich, ne? Was auf so viele Stellschrauben ankommt. Und das ist das Faszinierende. Und wer sich da einmal reinbegibt in diese Welt als Außenstehender, auch so vielleicht oben anfängt zu, ein bisschen zu graben, der bleibt meistens auch dann da hängen und gräbt tiefer.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und meine heutige Reise verschlägt mich in eine Stadt zwischen Chemnitz und Dresden, so würde ich zumindest beschreiben, nämlich nach Freiberg. Und Freiberg ist gleichermaßen die Heimatstadt von meinem heutigen Podcast-Gast. Wir haben heute wieder eine Special-Folge, das heißt eine Folge ohne Sternekoch. Mein heutiger Gast ist Geologe, hat viele Jahre auch als Geologe gearbeitet. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, okay, wie passt das ein bisschen zusammen? Er hat aber seine Leidenschaft fürs Brotbacken entdeckt und fing darüber das Bloggen auch an. Und er gehört auch zu den Deutschlands erfolgreichsten Brotbackbuchautoren. Also sage ich hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Lutz Geißler.
Hallo.
Lutz, 14 Mal habe ich gesehen, warst du schon mal Gast in einem Podcast. Heute ist quasi das 15. Mal. Da ist man sicherlich nicht mehr angespannt und nervös im Vorfeld.
Ach doch, immer ein bisschen. Aber dass es 14 Mal war, das wusste ich noch gar nicht.
Hast du Berührungspunkte zur Sterneküche?
Überhaupt nicht, nein. Also ich werde ab und an mal eingeladen. Das sind die Punkte, wo ich dann mal da lande. Ansonsten bin ich ganz selten in der Gastronomie unterwegs, sondern ernähre mich hauptsächlich von Brot oder koche aus den Resten, die hier so über sind.
Das heißt, bei Sterneköchen, die backen ja mittlerweile auch ganz, ganz viel selber oftmals Brot. Sie brauchen gar nicht so deine Hilfe.
Das nicht, also ich würde mir wünschen, dass mal abseits von der Sterne-Gastronomie, dass die Gastronomie insgesamt weniger diese Aufbacksachen dem Gast anbietet, sondern im Zweifel nichts oder gutes Brot. Ich war gestern gerade erst hier in Freiberg unterwegs und war in dem gehobeneren Restaurant, was es hier in Freiberg gibt, das ist schon ganz nett. Aber das Brot war selbst gebacken, aber es war halt nicht gut. Das ist immer das Problem. Ich habe einen Bekannten oder zwei Bekannte, die ganz oft in der gehobenen Gastronomie unterwegs sind. Ab und an haben sie Glück und finden auch sehr gutes Brot. Selten auch in der Sterne-Gastronomie, was mir zu Ohren kommt, ja.
Okay, und was liegt's?
Also mir hat mein Bäcker gesagt, Köche können nicht backen und die Bäcker können nicht kochen. Das könnte ein Problem sein, weil es sind einfach, man glaubt eigentlich, es muss irgendwie nah beieinander liegen, ne? Beides passiert im Ofen und irgendwie im Küchenumfeld, aber es sind zwei komplett getrennte Welten, die auch anders ticken in der Herangehensweise. Und deshalb glaube ich schon, also wenn sich die Köche nicht wirklich da reinfuchsen in das Thema, sondern es so nebenbei läuft, ne, man macht einfach mal irgendwie ein bisschen Hefe, Wasser, Salz, Mehl zusammen und da irgendwas kommt da schon raus bei, dann wird es halt nicht gut. Also man muss sich sehr tief reinknien, damit es gut wird. Und ich glaube, da fehlt auch die Zeit und vielleicht auch der Enthusiasmus oder das Verständnis, dass es so ist. Genauso bei den Bäckern, ne? Die fangen jetzt auch nicht an zu kochen. Also da muss man sich auch tief reinknien, damit das vernünftig wird. Es gibt sehr gute Backwaren auch bei Bäckern, die man zukaufen kann. Man muss sie halt finden und man muss auch ein Gespür dafür haben, was gutes Brot überhaupt ist.
Du bist ja jetzt selber auch nicht derjenige, der so gern am Herd steht beim Kochen, sondern tatsächlich eher mehr sich dem Brot komplett verschrieben hat.
Ja, genau. Also meine Kochkünste beschränken sich auf Kühlschrank, auf ich guck mal, was da ist, aber dann schon mit den Grundrohstoffen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die Fertig-Sauce Hollandaise kaufe aus dem Supermarkt, sondern wenn, dann mache ich sie schon selber. Ich habe auch Kochbücher da, aber selten schlage ich eins auf, sondern es ist wirklich eher spontanes Improvisationskochen.
Ja. Du hast ja studiert.
Mhm. Hier in Freiberg, ja.
Geologie. Mhm. Und hast ja auch ein paar Jahre lang in dem Beruf gearbeitet. Ich glaube, dein Papa war auch Geologe.
Genau, der ist auch Geologe, auch schon länger nicht mehr in dem Metier aktiv, aber er ist Geologe, genau.
Ihn hat es aber nicht zum Brot verschlagen.
Indirekt schon, also er war letzten Endes der Auslöser dafür, dass ich überhaupt das erste Mal Brötchen waren es damals gebacken habe. ich war damals eingeladen, war noch Student bei ihm zum Frühstück und er hat da Brötchen gebacken. Also genauso improvisiert, wie ich jetzt gerade vom Kochen gesprochen habe, hat er das mit den Brötchen gemacht. Und ich fand sie damals gut, war ja warm, ne, und frisch aus dem Ofen. Und parallel dazu bin ich damals in die eigene Wohnung gezogen, die erste eigene Wohnung nach dem Wohnheim im Studentenwerk. Und da war ein Backofen. Da habe ich gedacht, was er kann, kann ich schon lange, dann probiere ich das mal. Und so fing es an. Und da habe ich gemerkt, das entspannt mich irgendwie. Ich war voll in der Diplomphase, saß nur am Mikroskop und am Rechner. Und das hat Entspannung gebracht und mal irgendwas, was Praktisches. Ne? Nicht ein Jahr lang Theorie, sondern ein paar Stunden Praxis. Und deshalb bin ich dran hängen geblieben. Es war so gar nicht, weil es hier kein gutes Brot gegeben hätte oder aus anderen Gründen, sondern es war eine reine Entspannungstechnik, Psychologie sozusagen.
Hast du damals als Student auch schon immer für dich so ein bisschen auf die Qualität beim Brot geachtet oder war dir das damals total egal?
Das war völlig egal, es war überhaupt kein Thema. Also wir haben auch, ich habe damals noch in Chemnitz gewohnt vor dem Studium und da haben wir schon auch beim Bäcker gekauft, aber bei einer relativ großen Bäckerkette, die es heute auch immer noch gibt, auch in Freiberg ist eine Filiale davon. Das ist schon, sag mal, im Durchschnitt betrachtet einigermaßen akzeptables Brot, aber aus meiner heutigen Qualitätssicht würde ich das nicht mehr kaufen. Damals haben wir es einfach gekauft und ich habe als Student sicherlich auch im Supermarkt irgendwie die abgepackten Haribrote gekauft. Das war überhaupt kein Thema. Ne? Mit Belag schmeckt man sowieso nicht mehr viel vom Brot. Das kam dann alles peu à peu. Also dieses Backen aus Entspannungsgründen hat mich eigentlich erst dazu geführt, auch bewusster über das Brot nachzudenken und dann in der Folge aber auch über alle anderen Lebensmittel.
Okay, das heißt, während die anderen feiern gegangen sind, warst du am Herd?
Ja, es war schon die Endphase, ne? Das war das letzte Jahr im Studium, wie gesagt, schon in der eigenen Wohnung, damals mit meiner Freundin zusammen und da war nicht mehr so viel mit Kommilitonen zu tun, weil die waren alle in ihrer Endphase und da zerstreut sich das dann. Ne? Also insofern, gebacken habe ich trotzdem relativ massiv mit meinem ersten Job dann noch intensiver, sodass die Freizeit letzten Endes daraus bestand. Arbeiten gehen und Brot backen.
Aber du hast gesagt, du hast dich ja dann vertieft in das ganze Thema rein. Mhm. Viele sagen schon ja fast wissenschaftlich, wahrscheinlich damals schon auch oder kam das erst später, dass du noch tiefer eingestiegen bist?
Naja, man fängt da oben an zu graben. Das können wir jetzt mit dem Bergbau vergleichen. Ich bin ja Lagerstättengeologe. Also man fängt erstmal an, da oben ein bisschen zu wühlen. Ne? Da liegt schon ein bisschen was rum, ein paar Brocken. Und dann holt man sich den Spaten, gräbt ein bisschen tiefer. Und irgendwann muss man dann die etwas schwereren Geschütze auffahren und dann auch mal wissenschaftliche Publikationen lesen und Detailfragen klären. Ne? Und so grabe ich immer noch. Also ich bin noch nicht unten angekommen, da wo das Erz liegt. Sondern ich grabe immer noch. Und es hört, glaube ich, auch nicht auf.
Wie bist du es denn angegangen? Also wo fängt man suchen an?
Im Netz. Also damals Internet war da schon natürlich ein Thema. Es gab schon ganz, ganz wenige Blogs, die sich auch mit Brot befasst haben. Da habe ich angefangen, mir Rezepte zu holen und nachzubacken. Ich habe auch bei Büchern geguckt, da habe ich aber nichts Wirkliches gefunden in deutscher Sprache. Es gab ein paar Bäckerlehrbücher, die waren aber so geschrieben, dass man eigentlich kein Hintergrundwissen bekommen hat. Und auch Rezepte waren eher spärlich beschrieben. Und dann bin ich ins Englischsprachige gegangen. Da habe ich ein Buch gefunden von Jeffrey Hamelman. Das ist ein Bäcker, der war auch in Europa unterwegs eine Zeit lang. Hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Bread heißt das einfach. Sehr empfehlenswert. Und damit habe ich dann angefangen, Brot zu backen. Ein bisschen tiefer. Da war schon ein bisschen was zum Hintergrund beschrieben. Und habe dann, glaube 2 Jahre in Folge meinen Urlaub genutzt, meinen Jahresurlaub, um jeweils 3 Wochen durch Deutschland zu reisen. Das erste Mal zu Fuß, das zweite Mal per Bahn. Und Bäckereien zu besuchen, die ich vorher angefragt habe. Mein Blog gab es da schon, also die wussten dann schon ungefähr, wer da kommt. Und auch bei Hobbybäckern Stationen zu machen, die auch einen Blog hatten. Und dann haben wir uns immer zusammen gebacken oder ich habe dann nachtweise mitgebacken in der Bäckerei. Das hat schon nochmal einen Schub gegeben. Und alles andere ist wirklich ganz langsame Schritt-für-Schritt-Arbeit, letzten Endes Selbststudium und Selbsterfahrung. Viele Experimente habe ich gemacht und dann sammelt sich das so langsam an, das sedimentiert so ab im Kopf und irgendwann ergeben sich Zusammenhänge, die man vorher nicht erkannt hat. Und so ging das los und so ist es im Moment immer noch. Also ich experimentiere immer noch sehr viel.
Werbung.
Dranbleiben, gleich gibt es einen Gutscheincode für dich. Du willst stylische, scharfe Messer für deine Küche, du legst Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, dann habe ich hier und heute einen Tipp für dich. Denn die Messer von Black Chili Messer erfüllen genau diese Anforderungen und sehen noch dazu einfach verdammt gut aus. Und deswegen haben die guten Stücke gleich mal einen Preis gewonnen, denn die Messer wurden mit dem German Design Award ausgezeichnet. Ich konnte das Profi-Set von Black Chili Messer testen und was mir beim Auspacken schon auffiel, die Liebe zum Detail. Denn an jedem Messer hing ein kleines Kärtchen mit dem Schmiededatum und mit Bild von der Person, die das Messer aus Carbonstahl handgeschmiedet hat. Hierzu werden übrigens alte LKW-Blattfedern recycelt. Black Chili Messer hat eine vielfältige Auswahl an scharfen Messern und ihr wisst, scharfe Messer sind mit die wichtigsten Dinge in der Küche. Schau mal auf die Website www.blackchilimesser.de und sicher dir dein Messer. Und mit dem Code SCHLEMMER15 erhältst du gleich mal starke 15% auf deine erste Bestellung.
Werbung Ende.
Also hast du damals bei Bäckereien angefragt? Wie groß war damals dein Blog?
In Größe kann ich es gar nicht sagen. Also war sicherlich schon der mit den meisten Rezepten.
Also hat das schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad?
Ja, genau. Also nicht immer zum Positiven. Also es gab definitiv auch sehr, sehr viele Bäckereien, die gedacht haben, was soll da jetzt so ein Hobbybäcker, was macht er da mit den Brotrezepten und ist das jetzt Konkurrenz für uns und so weiter. Ich war dann meistens Bäckereien, die entweder selbst schon in der Blogosphäre unterwegs waren, also das boomte damals so langsam los, die Brotszene in Blogform. Und andere Bäckereien, das waren eher so die Kleinen, die eh schon alternativ tickten. Und die haben sich gefreut, wenn da jemand kommt und Interesse zeigt.
Arbeiten Sie wirklich alle komplett verschieden oder hat jeder so seinen Spezialtrick, sage ich jetzt mal dann nochmal?
Also ich glaube schon, dass man die Handwerksbäckereien überhaupt nicht, also vergleichen kann man sie schon, ne? Aber sie sind nicht gleich. Also wenn ich jetzt 400 Handwerksbäckereien besuchen würde, ist in jeder Bäckerei irgendwas anders, also nicht in dem Sinne austauschbar. Das ist ja das Gute am Handwerk, dass es immer Unikate sind. Was schon vergleichbar ist und austauschbar sind die großen Bäckereien. Ich war jetzt gerade in Annaberg-Buchholz unterwegs, hier um die Ecke. Da gibt es zwei Großbäckereien, die sie jetzt über die Jahre entwickelt haben. Wenn ich da in den Laden gehe und mir die Produkte anschaue, das ist eins zu eins austauschbar mit einer Großbäckerei, die hier in Freiberg ist oder in München oder sonst wo. Das ist eigentlich, ja, also das ist, ich sag mal so, seelenloses Futter.
Bevor ich dich jetzt weiter mit Fragen löcher, möchte ich heute schon sehr früh an dieser Stelle zur Cheffrage kommen, weil sie tatsächlich so ein bisschen alles drauf aufbaut. Und die heutige Cheffrage kommt von meinem vorherigen Gast, wie immer. Das war Zwei-Sterne-Koch Daniel Simkovic aus dem LA Jordan. Ich frage die Frage immer vorneweg, kennt ihr euch?
Definitiv nicht.
ist in Baden-Württemberg, ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und Daniel hat mir folgende Frage für dich mitgegeben. Hören wir mal direkt rein.
Lieber Lutz, meine Frage. Brot erfährt ja eine Renaissance, dass es wieder zurückgeht zum guten Sauerteigbrot und auch die Leute zu Hause backen. Was war dein Ansporn, dass du gesagt hast, ich möchte das Brot auf ein nächstes Level bekommen und die Leute dafür begeistern?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich nie ein Ziel vor Augen hatte. Es hat sich immer so weitergetragen. Irgendwann kam aber schon der Punkt, wo ich gesagt habe, ich versuche das so weit wie möglich zum Ursprung zurückzuverfolgen. Das ist, glaube ich, auch eher die geologische Ader, die in mir verläuft, weil ich ja immer auf der Suche bin nach dem Ursprünglichen. Auch als Geologe geht man sehr weit zurück in die Vergangenheit und schaut, wie hat es angefangen. Und das Brot heutzutage ist ja so komplex geworden in der Herstellung und in den Rohstoffen, die verwendet werden oder in den Convenience-Produkten, die verwendet werden, dass man diesen ganzen Wust beiseite wischen muss und sich mal wieder auf Null setzen muss, also resetten muss. Und da fängt man mit Mehl, Wasser und Salz an, auch keine Hefe. Und dann kommt man schlicht und ergreifend zum Thema Sauerteig. Das ist das natürlichste Mittel. Damit haben die Menschen seit ungefähr 6000 Jahren Brot gebacken. Und alles andere ist ja erst eine Neuentwicklung der letzten 150 Jahre. Und So fing es eigentlich an. Wenn man da einmal anfängt zu graben und zu schauen, wo ist die Basis des Ganzen, dann kann man auch nicht mehr zurück. Und dann kann man nicht anfangen, also ich jedenfalls nicht, da jetzt Backmittel reinzugeben, damit es noch fluffiger wird. Oder selbst bei Gewürzen und so weiter bin ich sehr puristisch. Also es gibt bestimmte traditionelle Gebäcke, wo es reingehört, da drücke ich ein Auge zu, aber ansonsten, ich kenne auch ganz viele auch in der Gastronomie, die dann ihr Brot mit Kurkuma aufpeppen oder irgendwas reinwerfen, Oliven oder was weiß ich. Das ist für mich schon alles zu viel. Ne? Also es muss sehr zurückgesetzt sein im positiven Sinne, weil erst dann weiß ich, wie Brot eigentlich schmecken kann.
Woher kommt die woher kam bei dir das, dass du die anderen begeistern kannst, willst?
Das will ich gar nicht. Das hat sich so, also die haben sich begeistern lassen von dem, was ich tue, weil wenn man was mit Enthusiasmus tut und mit Freude an der Sache, dann ist es, glaube ich, springt der Funke immer über, dann ist es automatisch so. Aber es war nie so, dass ich möglichst viele Blogleser haben wollte oder möglichst viele Buchleser, sondern das ist alles so aus dem inneren Antrieb entstanden. Also auch die Bücher, die schreibe ich nicht, um möglichst viele Bücher zu verkaufen, sondern es sind alles Themen, die mich noch triggern, wo ich der Meinung bin, das hat noch keiner so richtig bearbeitet, wie ich das in der Tiefe für gut halte. Und dann schreibe ich das halt oder recherchiere, auch bei Rezepten. Ne? Also man kann, also 100 sind sicherlich noch nicht, aber sehr, sehr viele Roggenbrotrezepte bei mir finden. Und dann fragt sich ein Außenstehender, vielleicht sogar ein Koch, was soll das jetzt? Das hat er ja 50 Roggenbrotrezepte und ist überall noch Roggenmehl, Wasser und Salz drin. Sieht alles gleich aus, aber es ist halt nicht gleich, ne? Weil es auf so viele Stellschrauben ankommt. Und das ist das Faszinierende. Und wer sich da einmal reinbegibt in diese Welt als Außenstehender, auch so vielleicht oben anfängt ein bisschen zu graben, der bleibt meistens auch dann da hängen und gräbt tiefer.
Wo sind die Unterschiede bei den Rezepten?
Ja, da kommen wir jetzt schon ein bisschen ins Fachliche. Wir arbeiten ja mit Mikroorganismen, ne? Mit Milchsäurebakterien, auch mit wilden Hefen oder man gibt halt Hefe zu, dann ist es die gezüchtete Hefe. Und so wie wir auch, ticken die unter bestimmten Umständen besser als unter anderen Umständen und das sind die Temperatur, der Wassergehalt, die Mehlqualität, der Salzgehalt, der pH-Wert etc. pp. Und allein diese 4, 5 Sachen, wenn man da jede einzeln dreht und auch noch in Kombinationen, dann kann man plötzlich ganz unterschiedliche Aromen aus dem Mehl rausholen, unterschiedliche Konsistenzen im Brot. Dann kommt ja noch Backtemperatur dazu, Backregime im Allgemeinen, Krustendicken und so weiter und so fort. Ne? Und dann hat man wirklich 50 verschiedene Brote, obwohl überall nur Mehl, Wasser und Salz drin ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, dein Ziel war ja gar nicht so viel Bücher zu verkaufen. Hast du ja trotzdem gemacht. Das sind ja Hunderttausende.
Also angeblich, mein Verlag schreibt jetzt in die Kataloge immer rein, ich hätte über 1 Million Bücher verkauft. Ich glaube dem das jetzt einfach. Kann es nicht nachprüfen, ne? Aber offenbar ist das so, ja.
Daniel hat ja gerade ein bisschen angesprochen, das Brotbacken so eine Renaissance erlebt. Mhm. Wo siehst du die Gründe darin, dass sich, die Menschen sich wieder mehr mit dem Thema Brot beschäftigen?
Das hat hauptsächlich 2 Gründe aus meiner Sicht. Der erste Grund ist der mich auch zum Brotbacken gebracht hat, dass sehr viele Menschen quasi nichts Praktisches mehr tun. Also ist gar nicht böse gemeint, aber so wie ich auch einen Großteil meiner Zeit sitzen am PC, Tastatur oder am Tablet, wo auch immer, und arbeiten geistig. Also der Kopf rattert, aber der Körper selbst tut eigentlich nichts mehr. Und das merken zunehmend die Leute und suchen sich irgendwelche Ausflüchte. Die einen fangen an zu stricken, die nächsten steigen aufs Fahrrad, gehen schwimmen und der eine oder andere bleibt dann halt beim Brotbacken oder beim Kochen auch hängen. Corona hat das noch so ein bisschen verstärkt, ne? Weil dann hatten nämlich die Leute plötzlich auch Zeit, hatten das vielleicht schon im Kopf, dass sie das mal irgendwie brauchen, so einen Ausgleich, und haben dann angefangen, Brot zu backen. Das Zweite, das ist nicht minder bedeutend, ist die Brotqualität, die es heutzutage zu kaufen gibt. Immer noch eine Minderheit, aber immer mehr vertragen das Brot, was sie da kaufen, nicht mehr gut. Also kriegen dann Bauchkrummeln oder kriegen Blähungen oder was auch immer und suchen dann nach den Ursachen. Und da landen dann viele beim Dinkel oder bei glutenfrei. Da können wir vielleicht auch noch einen Moment drüber reden, weil das auch die Ernährungsberater teilweise und selbst die Ärzte empfehlen, ist aber in aller Regel Unfug. Jedenfalls landen sie dann beim Brotbacken. Ne? Und weil sie das Brot nicht kaufen können, müssen sie selber backen. und knien sich dann da rein. Das sind so die zwei Gründe, das sagen mir meine Teilnehmer auch immer bei den Kursen. Entweder brauchte ich Entspannung oder ich habe das Brot nicht mehr vertragen und musste mir eine Alternative suchen.
Was hat es mit Dinkel glutenfrei auf sich? Nehmen wir doch gleich das Thema mal mit.
Ja, also dass immer mehr Leute das Standardbrot nicht mehr vertragen, was sie im Supermarkt finden oder in großen Bäckereien, das ist schon Fakt. Aber es ist halt, liegt halt in aller Regel nicht am Gluten, was immer verdächtigt wird. Da gab es ja vor ein paar Jahren auch diese zwei Bücher, Weizenwampe und Dumm wie Brot, so hieß es genau. Das hat das medial nochmal so aufgebauscht. Das Thema ist aber wirklich Unfug. Gluten ist nicht die Ursache, sondern, also für Zöliakie-Patienten schon. Also wer wirklich Zöliakie als Krankheit hat, das ist eine vererbbare Krankheit, der hat wirklich ein Problem. Der muss alles meiden, was irgendwie eine Spur von Gluten enthält. Auch Roggen zum Beispiel, Dinkel erst recht. Das ist aber ungefähr nur 1% der Bevölkerung, also in dem Sinne vernachlässigbar. Es gibt aber trotzdem Leute, die scheinbar mit Weizenbroten Probleme haben und die reagieren dann aber auf bestimmte Inhaltsstoffe des Getreides. Also gibt es bestimmte Enzymblocker, ATI heißen die, oder bestimmte Zuckerverbindungen, auf die sie reagieren. Und das sind alles Stoffe, die kann man abbauen über Fermentation. Und Fermentation bedeutet Zeit. Und die Zeit hat ein modernes Brot, und modern meine ich jetzt wirklich negativ, modernes Brot aus einer Industriebäckerei nicht mehr. Ne, da läuft mehr oder weniger alles automatisiert in den großen Betrieben. Da wird der Teig geknetet, kommt aus Fließband. Wenn er dann an der nächsten Station ist, muss er quasi schon angereift sein. Dann wird er automatisch geformt und dann fährt dieses Teigbällchen bis zum Ofen. Und wenn es angekommen ist, muss es eigentlich schon reif sein. Und da sprechen wir von einer halben Stunde, von einer Stunde Reifezeit. Und dann ist nichts von den getreideeigenen Stoffen, die das Getreide mitbringt, um Fraßfeinde abzuwehren, ist nichts davon abgebaut oder wenig. Und entsprechend haben wir dann Probleme im Magen-Darm-Trakt. Wenn ich dem Zeit gebe, und das machen einige Handwerksbetriebe und die Hobbybäcker in aller Regel auch, dann wird das alles automatisch abgebaut. Wenn ich mit Sauerteig arbeite, noch viel intensiver. Und dann habe ich einfach ein Brot, das ist bekömmlich, obwohl es ein Weizenbrot ist. Also Weizenbrot ist per se überhaupt nicht ungesund, sondern im Gegenteil, Brot im Allgemeinen ist gesund und Weizenbrot auch. Man muss es halt noch richtig verarbeiten.
Das heißt, es braucht dementsprechend Teigruhe.
Genau, es braucht eine Teigruhe. Die Wissenschaft sagt so mindestens 2 bis 4 Stunden. Dann sind die meisten dieser Stoffe abgebaut, also insbesondere die FODMAPs, diese vergärbaren Zucker, die vor ein paar Jahren so durch die Medien gingen. Es gibt noch andere Stoffe, die werden dann vor allem bei einem niedrigeren pH-Wert abgebaut, also mit Sauerteig im Verbund. Und ganz allgemein gesagt, für den Otto-Normalverbraucher, solange er ein Sauerteigbrot bekommt, wo wirklich mit Sauerteig auch gelockert wurde und das Brot, sagen wir mal, 3-4 Stunden Zeit hatte, mindestens als Teig selbst zu liegen, ist es eigentlich schon ganz gut. Für die Gesundheit definitiv. Man kann sich aber auch ein bisschen am Geschmack orientieren. Ne? Wenn man das Brot testet, kostet, ohne Belag, pur, richtig kräftig reinriecht, also alles zusammendrückt, was das Brot zu bieten hat und in die Krume reinschnuppert oder dann wirklich kostet pur und das hat ein komplexes Aromaspektrum, dann muss das eine lange Reife gehabt haben.
Jetzt sagst du 3 bis 4 Stunden, geht es tendenziell noch länger?
Weil ja, definitiv. Also bei 3-4 Stunden, da fange ich langsam an zu überlegen, ob ich ein Brot backe. Ne? Wenn man die Gesamtzubereitungszeit sieht, mit Langzeitführung arbeitet man ja meistens auch mit Vorstufen, also mit Sauerteigen, mit Vorteigen. Und die reifen allein ja schon mal 12 Stunden, 24 Stunden, manchmal sogar 2-3 Tage. Dann kommt der Hauptteig, dann wird also zum Vorteig und zum Sauerteig nochmal Mehl und Wasser gegeben. Und auch das kann man natürlich, wenn es viel Hefeanteil hat, sehr kurz gehen lassen. Machen wir aber nicht im besten Fall, sondern lassen das dann auch über 4 bis 8 Stunden gehen, wenn man es tagesgleich backen will. Oder dann auch über 12, 24, 36, 72 Stunden im Kühlschrank dann in aller Regel.
Also das heißt, Brotbacken muss geplant sein?
Ja, sollte geplant sein. Also in Gastrobetrieben sowieso. Ne, da brauchen wir einen Plan. Das kann man nicht so spontan mal nebenbei backen, wenn es gut werden soll. Und auch der geneigte Hobbybäcker sollte aus meiner Sicht schon irgendwie einen Plan haben, was er da tut und wann das zu tun ist. Ich schreibe mir immer einen Backplan schon von Anfang an. Also ich lege einfach fest, wann will ich fertig sein mit dem Brot und dann wird rückwärts gerechnet, wann muss ich anfangen. Und das funktioniert sehr gut und dann kommt man auch nicht durcheinander. Du hast ja schon das Wissenschaftliche angesprochen. Das klingt natürlich so arg nerdig und durchplanerisch. Aber neben dem ganzen Know-how, was man haben kann, und neben dem Plan, geht es beim Brotbacken im Wesentlichen darum, den Teig zu lesen. Und das sind Dinge, die kann man nicht lernen in einem Backkurs, vielleicht so ein bisschen, aber nicht in einem Buch und auch nicht in einem Blog, sondern das muss man einfach erfahren. Deshalb muss man einfach losbacken. Die Zeiten, die im Rezept stehen, sind Anhaltspunkte, aber der Teig sagt einem dann schon, wann er soweit ist.
Ich habe ja selber auch mal das Brotbacken so angefangen. Im Moment schläft es ehrlicherweise wieder ein bisschen, weil ich sehr viel unterwegs bin. Aber man muss ja, wir kommen später nochmal ein bisschen genauer drauf, das Brot ja auch falten. Beispielsweise falten und ziehen?
Ja, der Bäcker sagt aufziehen dazu, die Hobbybäcker sagen dehnen und falten.
Oder dehnen und falten. Jetzt ist es ja teilweise so, dass das ja, sag ich mal, nach einer gewissen Zeit ein-, zweimal passieren sollte. Mhm. Muss man dann tatsächlich wirklich blöderweise in der Mitte der Nacht aufstehen und das tun?
Also
ab und zu fällt es ja einfach so blöd.
Ja, also normalerweise sollte es nicht so fallen. Da versuche ich schon drauf zu achten, bei meinen Rezepten jedenfalls. Also das Dehnen und Falten hole ich nochmal ganz kurz aus. Das betrifft immer nur Teige, die ein Glutengerüst aufbauen, also Dinkel- und Weizenteige im Wesentlichen. Und das dient dazu, den Teig zu stabilisieren, also dem Spannung zu geben, weil er, wenn er Spannung hat, mehr Volumen entwickeln kann. Wenn so ein Teig über die Nacht reift, dann ja meistens im Kühlschrank, dann ist es eigentlich Quatsch, da aufzustehen und das zu dehnen und zu falten. Also ich versuche dann schon darauf zu achten, dass man vielleicht die ersten ein, zwei Stunden, die er liegt, das dehnt und faltet, also vorm Schlafengehen quasi das letzte Mal, und am Morgen ist er dann reif. Es kann natürlich schon sein, wenn man jetzt einen 1-zu-1-Vergleich macht, dass er durch die zusätzliche Faltung mitten in der Nacht nochmal so einen kleinen Volumensprung macht. Aber irgendwo schlägt dann die Praxis auch die Perfektion. Ne? Also das erst recht zu Hause, ne? Wenn man einfach bloß für den Eigenbedarf backt.
Gibt es eigentlich in Deutschland noch gutes Brot?
Ja, definitiv. Man muss es aber suchen. Ne? Das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Das kann man schon so sehen. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt in Deutschland so um die, ich glaube, knapp 9000 Betriebe, von ehemals fast 60.000 in den 50ern. Und da sind, würde ich mal sagen, so vielleicht 200 Betriebe aus dem Bauch raus. Ne? Ich habe jetzt nicht alle durchgezählt, aber vielleicht 200 Betriebe, wo ich sagen würde, die backen noch richtig vernünftig, richtig sauber, nenne ich das immer ein bisschen provokativ, ohne Doping, und mit Langzeitführung, mit Geschmack, und verstehen ihr Handwerk. Und der Rest ist entweder wirklich schon industriell oder irgendwo dazwischen. Also da mag es durchaus sein, dass sie einen Teil des Sortimentes super machen und der andere Teil des Sortimentes ist, weil sie meinen, der Kunde erwartet das, entweder direkt Industrieware einfach aufgebacken oder es sind Vormischungen und so weiter. Aber so ein rein Betrieb, wo man wirklich guten Herzens reingehen kann und sagen kann, hier ist alles 100% vernünftig gebacken, alles schmeckt, alles ist verträglich, das ist schon eine Ausnahme. Und man muss wissen, wo sie sind.
Wie erkenne ich sie?
Genau, also ich sage immer, da wo dran steht, ist mit Liebe gebacken, da kann man schon skeptisch werden, ne? Da gibt es wahrscheinlich das nicht so gute Brot, weil das sind alles Marketing-Aussagen und ich kenne keinen Betrieb, der so gutes Brot backt, wo das dran stehen würde. Ne? Also da spricht das Brot für sich. Da muss man gar keine Werbeslogans in dieser Art anbringen. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, man muss sich als Kunde einfach sensibilisieren. Also man sollte dann wirklich mal die Finger lassen vom Supermarktbrot, mal wirklich in eine gute Bäckerei gehen, die empfohlen ist. Ich habe kürzlich eine Seite freigeschaltet oder eine Domain, die einfach auf eine Google-Karte verlinkt, bäckereifinder.de, mit E oder mit AE, ist egal. Da sind alle Bäckereien verzeichnet, die ich im Laufe der Zeit besucht habe, die ich in meinem Podcast interviewt habe und so weiter, Quereinsteigerbäckereien zum Beispiel. Da kann man sich darauf verlassen, dass es vernünftiges Brot ist. Da sind schon einige Pinnnadeln drin, also da gibt es in jeder Region irgendwas zu finden. Wenn man da hingeht und mal ein Brot kauft und das mal wirklich seziert, also halbiert, wie ich vorhin schon gesagt habe, einmal richtig dicht an die Nase halten, zusammendrücken, dass die ganze Porenluft in die Nase strömt und man das Ganze danach nochmal machen möchte, dann ist es schon ein gutes Brot und beim Essen genau das Gleiche.
Ich habe die Landkarte tatsächlich in den Vorbereitungen so ein bisschen angeschaut. Mhm. Es ist wie beim Fine Dining Sterneküche, gute Restaurants, Ingolstadt ist tot. So, oder du warst noch nicht bei uns in der
Region. Nee, da war ich tatsächlich noch nicht, ja.
Ich habe dir ja vorher schon gesagt gehabt, es gibt ja meine Lieblingsbäckerei hier bei uns in der Region, vielleicht mal einen Besuch wert, mhm. weil da schmeckt vielleicht auch ein Zeichen von Qualität, dass ein Brot nach 4-5 Tagen immer noch so schmeckt wie bei anderen nur im ersten?
Ja, definitiv, ja. Mhm.
Also wäre vielleicht mal eine Reise wert, wenn du nach Bayern kommst. Würde mhm. mich mal interessieren, wie du das tatsächlich empfindest, aber es ist tatsächlich nur die eine Bäckerei, die ich jetzt bei uns gefunden habe.
Immerhin,
ne? Aber auf der anderen Seite honorieren es die Leute auch. Also die stehen da Samstag in der Früh um 7-8 Schlange. Mhm.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also es gibt ja mittlerweile so einen Boom an Quereinsteigerbäckereien. Und ich kenne keinen, der aufgrund fehlender Nachfrage geschlossen hätte wieder. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo es dann bürokratische Hindernisse gab und so weiter. Aber alle, die aufgemacht haben, werden überrannt. Ne? Und das ist ja ein Zeichen, ein gutes Zeichen. Also ein Teil der Kundschaft hat schon noch die Geschmacksknospen, die ich mir wünschen würde. Andererseits verzweifle ich innerlich schon manchmal, wenn ich dann wirklich durch den Supermarkt gehe und an der Kasse sehe, wer da so Brot auf das Band legt, oder bei den größeren Bäckereifilialen hier in der Gegend. Es sieht ja alles schön aus, aber wenn man mal dahinter schaut, hinter diese Kulisse, ist halt nichts dahinter. Ne? Die Zutatenlisten müssen leider ja nicht transparent gemacht werden bei loser Ware. Ja, und da lässt sich also, ich würde mal sagen, 90% der Kundschaft was vorgaukeln, und oder es ist ihr egal, weil dann sowieso noch Belag drauf kommt und dann spielt das Brot gar nicht mehr die Rolle.
Sollte deines Erachtens eine Zutatenliste?
Ja, ich bin definitiv Verfechter von einer Volldeklaration. Das ist das eine. Es muss ja auch gar nicht alles deklariert werden, was drin ist im Brot. Und zum anderen bin ich auch definitiv dafür, dass auch lose Ware mit einer Zutatenliste versehen sein muss. Natürlich nicht unbedingt an dem kleinen Schildchen, was da am Brot liegt. Das kann eh keiner lesen. Aber so wie die Allergenliste auslegen muss, finde ich, sollte auch eine Zutatenliste auslegen und dann eben volldeklariert. Alles, was mal irgendwie in Kontakt mit diesem Brot war, an Rohstoffen muss da auch drinstehen. Sonst kann man als Kunde gar nicht frei entscheiden. Ne? Also man kauft wirklich die Katze im Sack beim Brot.
Aber ist es tatsächlich so, dass das liegt, liegt es mit an der Teigruhe, dass jetzt ein Brot, sag jetzt mal, wie von vielen Bäckern, nur am ersten Tag so richtig in Anführungszeichen schmeckt und am zweiten Tag schon wirklich trocken ist, im Vergleich zu anderen, wo das mhm. ja über 4, 5, 6 Tage ja wirklich die Frische hält?
Ja, das ist ein Aspekt, die Teigruhe, die führt zu verschiedenen Abbauprozessen im Teig, die dann wiederum gut für die Frischhaltung sind, auch für die Haltbarkeit, also Schimmelschutz quasi. Da kommen auch noch ein paar andere Sachen dazu. Das, was ein Handwerksbäcker, also so wie ich Handwerk verstehe, da können wir vielleicht auch mal drüber reden, über diesen Begriff Handwerk, so wie ich einen guten Handwerksbäcker verstehe, muss er viel mehr Aufwand treiben in der Rezeptur allein. Also ich hatte vorhin schon den Begriff Vorstufen genannt. Wie viele Vorteige er in das Brot packt, welche Sauerteige, hat er noch andere Vorstufen, man kann Brühstücke herstellen, Kochstücke, Quellstücke, also Wasserbindemittel sozusagen, natürliche Wasserbindemittel, die dann sehr viel Feuchtigkeit in den Teig eintragen und dafür eine lange Frischhaltung ermöglichen. Und das macht kein großer Betrieb, weil es viel mehr Aufwand. Man braucht unglaublich viel Lagerfläche dafür in großen Betrieben. Man braucht Zeit dafür, Personal dafür. Es kostet alles und dann kann ich kein Brot mehr für 3 Euro das Kilo anbieten oder für 2 Euro, sondern dann muss ich eben 5, 6, 7, 8, 9 Euro nehmen das Kilo.
Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, so richtig am Sauerteig kommen wir nicht vorbei, oder?
Nee, definitiv nicht, nee.
Hefeteigbrote, wie stehst du denn da dazu?
Habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist jetzt wieder die Frage, was ist der eigene Anspruch? Ne? Wenn ich jetzt wirklich sage, ich will das Brot so backen, wie es auf natürlichem Wege, also wenn ich jetzt auf einer Insel ausgesetzt würde, ne, wie es auf natürlichem Wege backen könnte, bräuchte ich natürlich trotzdem irgendwie ein paar Getreidekörner irgendwo her. Und dann habe ich das Wasser und ein bisschen Salz. Im Zweifel ist es das Meerwasser, das ist schon salzig, ne, auf der Insel. Und dann kann ich mein Brot backen, da brauche ich nichts für. Ich kann mir aus dem Getreide und aus dem Wasser kann ich mir einen Sauerteig ziehen und der lockert mein Brot. Ins Heute übertragen kann ich natürlich auch die Hefe nehmen. Ist auch kein Ding, wenn ich dem Ganzen Zeit lasse. Dann nehme ich also nicht einen Würfel Hefe auf ein Kilo oder ein halbes Kilo Mehl, so wie das da empfohlen steht auf dem Würfel und auch in vielen alten Backbüchern, sondern ich nehme dann vielleicht 1 Gramm Hefe auf ein Kilo Mehl oder 10 Gramm Hefe, das ist auch noch relativ wenig, und lasse dem Teig dann entsprechend die Zeit, bis er aufgegangen ist. Auch mit Hefe kann ich sehr, sehr gute Backwaren backen. Alles, was wir heute so kennen, also die ganz klassischen Weizenbrötchen, Baguettes, Ciabatta, im Grunde die ganzen Süßabteilungen, ne? Also Hefekuchen, was fällt mir noch ein, Brioche und so weiter. Das sind alles ganz klassische Hefebackwaren. Die gibt es noch nicht länger als 200 Jahre, weil vor knapp 200 Jahren erst diese Zuchthefe entwickelt wurde fürs Bäckerwesen. Ne? Vorher gab es eigentlich nur Sauerteigbackwaren oder man hat sich bei den Brauern bedient und wenn die mal Hefe über hatten, abgeschöpft hatten, dann hat man diese Hefe genommen. Das war dann aber für die oberen 1000, die dann mal ein Weißbrot hatten, was mit Hefe gelockert war.
Das heißt aber, also beziehungsweise ist es mit Hefe leichter wie mit Sauerteig?
Ja, das definitiv. Ne? Das ist, deshalb kam die Hefe dann auch zum Tragen und deshalb ist der Sauerteig immer zurückgedrängt worden. Auch in Deutschland, ne? Also wie gesagt, früher gab es eigentlich nur Sauerteigbrote, bevor die Hefe erfunden wurde oder die Hefe gezüchtet werden konnte. Es gab einen Zeitraum, ich sag mal so nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es fast keine Sauerteigbrote mehr in Deutschland. Ne? Die mit Roggen gearbeitet haben, schon noch ein bisschen. Aber auch der Roggen ist im Untergang, im Niedergang in Deutschland. Weizen steigt immer mehr, also die Kurven sind diametral entgegengesetzt. Ne? Weizenverbrauch steigt und der Roggenverbrauch sinkt. Dadurch auch der Sauerteig. So, was will ich eigentlich sagen? Man kann mit Hefe gute Brote backen, mit Sauerteig kann man aber die haltbareren und die gesünderen und auch die komplexeren, vom Aroma komplexeren Brote backen.
Die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, wenn sie jetzt gerade Lust kriegen für zu Hause, sage ich jetzt mal zu sagen, okay, ich will mich diesem ganzen Thema Brot widmen, ich will jetzt mal starten, ich will meinen Sauerteig ansetzen. Wo fangen sie an?
Sie brauchen Vollkornmehl am besten und Wasser. Da fangen sie an. Und dann kann man entweder eine Anleitung suchen oder ich spreche das mal ganz kurz durch hier. Letzten Endes mischt man ja wirklich nur Vollkornmehl und Wasser, lässt es stehen, wenn es geht warm, also jetzt im Sommer ist es ganz nett, ne? Da hat man irgendwie um die 30 Grad irgendwo im Raum oder 28 reicht auch, lässt es aufgehen, bis es sich ungefähr verdoppelt hat, also voller Luftbläschen ist. Das dauert meistens so am Anfang beim ersten Mal so 24 Stunden. Und dann füttert man da wieder Mehl und Wasser drauf, immer die gleiche Menge, also ich sage immer 50 Gramm jeweils, das ist eine gute Hausnummer. Füttert das drauf, mischt das alles durch und lässt es wieder warm stehen, bis es wieder verdoppelt ist ungefähr. Und so geht das immer weiter. Ne? Man füttert immer zu, es ist so ein süßer Brei, wird immer mehr. Und wenn man dann so langsam riecht, da kommt eine Säure raus, es riecht relativ frisch, fruchtig vielleicht auch, dann kann man anfangen, dieses Auffüttern ein bisschen abzubremsen, indem man dann nur noch ein bisschen was von diesem großen Brei wegnimmt und da dann Mehl und Wasser zugibt. Ne? Dass es nicht immer mehr wird, sondern dass man dann irgendwann mal eine konstante Menge zieht. Das ist so nach 3 Tagen meistens der Fall, dass man das schon mal machen kann. Und dann habe ich jetzt mein Gläschen mit, nehmen wir mal an, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm von diesem Brei. Das nennt sich dann Anstellgut, also mein Saatgut letzten Endes. Mische das zusammen, lasse es wieder warm reifen. Und das mache ich ein paar Mal, bis dann wirklich alles, was da komisch riecht am Anfang, nach faulen Eiern kann das riechen, nach altem Schuh, ganz komische Sachen. Da muss man durch, da ist nichts passiert, das ist normal am Anfang. Und sobald es dann wirklich richtig säuerlich riecht, angenehm, fruchtig, da fängt man dann an, sozusagen seinen Sauerteig, der jetzt auf die Welt gekommen ist, also das kleine Sauerteig-Baby, in den Kühlschrank zu stellen und dann jede Woche, gern mehrfach am Anfang, aber mindestens einmal die Woche aufzufrischen. Und das ist dann die Prozedur, die man sein Leben lang durchhalten muss, wenn man denn mit diesem Sauerteig arbeiten möchte. Nimmt man also wirklich immer ein neues Gläschen, packt da wieder 50 Gramm Mehl und Wasser rein und dann nicht mehr 50 Gramm Anstellgut, sondern vielleicht 5 Gramm. Also ganz wenig, so eine Teelöffelspitze. Mischt das zusammen, lässt es über Nacht im Warmen reifen und dann ist es morgens reif und dann stellt es wieder in den Kühlschrank. Und das ist dann ein Kreislauf, der endet nie mehr, solange man mit Sauerteig arbeiten möchte. Immer einmal die Woche das Gläschen rausholen, 5 Gramm abnehmen, Mehl, Wasser zumischen und dann hat man wieder das neue Anstellgut, das Saatgut. Und damit, mit diesem Saatgut, mit diesem Gläschen, kann ich dann die ganze Woche über andere Sauerteige ansetzen, die das Rezept verlangt. Also die eine Aufgabe ist rezeptlos, die muss ich immer durchführen, das Auffrischen. Und dann suche ich mir irgendein Rezept raus. Da steht dann irgendwo Sauerteig-Doppelpunkt und dann soll ich irgendwelches Mehl, irgendwelches Wasser und Anstellgut nehmen und dann nehme ich das bisschen aus meinem Glas raus.
Viele geben ihren Sauerteig ja auch Namen. Du auch?
Das empfehle ich auch für Einsteiger. Ich habe meinem nie einen Namen gegeben, weil ich ihn auch so pflege. Aber wenn das Kind einen Namen hat, dann ist man, glaube ich, schon eher dahinter, wenn man jetzt nicht so diszipliniert ist, eher dahinter, das zu füttern. Denn wenn Bruno stirbt oder weiß ich nicht, Sabrina stirbt, dann ist das schon, tut das deutlich weh, als wenn man da einfach diesen anonymen Sauerteig in den Kompost geben muss.
Ja, vielleicht habt ihr daheim ja auch einen Sauerteig. Könnt ihr mir mal durchschreiben, wie ihr sie alle genannt habt. Würde mich mal interessieren. Jetzt hast du ja, kann man was falsch machen? Tatsächlich, weil du hast ja gesagt, der Sauerteig, der kann riechen nach verfaulten Eiern, weiß ich nicht, Gummistiefel oder wie auch immer. Kann man tatsächlich überhaupt was falsch machen? Wird es irgendwann gefährlich?
Nee, also gefährlich wird es, wenn es anfängt zu schimmeln. Das erkennt aber eigentlich jeder, ne? Dann muss er weg. Dann hat man sowieso irgendwas verkehrt gemacht, dann fehlt es an Säure, die ja eigentlich da sein soll im Sauerteig. Am Anfang, wenn es so riecht, ne, wenn man das erste Mal zusammengemischt hat, dann ist es normal, weil man ja dann quasi alle Mikroorganismen, die man über das Getreide da reingeholt hat, in das Glas vermehrt. Also auch die man nicht haben will, Enterobakterien und so weiter. Und erst wenn die Milchsäurebakterien sich durchsetzen, also genug Säure produziert haben, dann sinkt der pH-Wert und dann schaltet dieser pH-Wert alle bösen Bakterien aus. Und dann hat man sozusagen die Rückkopplung über den Geruch, ist es soweit, dass der Sauerteig quasi geboren ist. Solange das noch nach faulen Eiern riecht oder jedenfalls nicht säuerlich und fruchtig, muss man einfach weiter füttern, bis die Säure da ist. Wenn der Sauerteig da ist und im Kühlschrank schlummert und aufgefrischt wird und irgendwann wieder nach diesem Zeugs riecht vom Anfang, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ne? Dann haben sich die falschen Bakterien vermehrt, dann sollte man den auch weggeben. Aber in aller Regel ist das dann kombiniert mit Schimmelbildung, weil eben die Säure eigentlich der Konservator dieses Sauerteiges ist. Und wenn die fehlt, dann passieren Dinge, die man dann auch wirklich beobachten kann.
Aber ich brauche definitiv einen warmen Ort. Was mache ich, wenn ich keinen habe? Weil Heizkeller, warme Heizkeller sterben mir aus.
Ja, jeder hat einen Internetrouter stehen irgendwo. Da kann man das Gläschen auch draufstellen, auf die Lüftungsschlitze. Dann ist es definitiv warm genug. Es geht auch bei Raumtemperatur. Ne? Also selbst wenn man 20 Grad hat, kann man auch einen Sauerteig herstellen. Man lebt dann aber immer damit, dass er saurer riecht und schmeckt und auch das Brot saurer wird, als wenn ich ihn warm hätte reifen lassen. Das ist die Stellschraube Temperatur, die ist halt beim Sauerteig noch definitiv wichtiger als beim Hefeteig, den kann man auch wirklich kalt reifen lassen, ohne Probleme. Aber Sauerteig, wenn es mild werden soll, braucht schon die Wärme. Da sind wir eben bei 28 Grad ungefähr.
Gibt es einen anderen Trick noch, den du hast, außer Route?
Ja, gibt es auch. Habe ich hier am Anfang gemacht, als ich hier eingezogen bin, da hatte ich noch nichts, keine Wärmequelle und gar nichts. Das Wasser ist die wichtigste Komponente in Teigen generell und über das Wasser wird der Teig temperiert. Also wenn ich schon das Wasser richtig temperiere bei einem Sauerteig, der jetzt bei um die 30 Grad stehen soll, wäre das ungefähr 40 Grad Wassertemperatur, weil das Mehl ja 20 Grad hat im Schnitt und gleiche Menge Mehl und Wasser zusammengemischt ergibt im Schnitt 30 Grad. Dann hat dieser Sauerteig schon 30 Grad und wenn ich den dann in eine dicke Decke einwickle, ne, oder meinetwegen mit unter die Bettdecke stecke oder irgendwo hin, Hauptsache irgendwas Isolierendes, dann hält er über Stunden auch diese Temperatur und dann wäre es genauso, als wenn ich ihn in eine Gärbox gepackt hätte, was dann ambitionierte Hobbybäcker irgendwann noch schon haben.
Kaufen sich dann das wahrscheinlich?
Kann man sich teuer kaufen, man kann es sich auch selber bauen. Ne? Einfach eine Styroporkiste und eine Flasche warm Wasser rein oder wenn man es etwas gezielter machen will, dann kauft man sich ein Thermostat in der Zoohandlung und eine Heizmatte dazu und dann geht das auch. Ne? Da hat man, denke ich mal, für 40, 50 Euro Marke Eigenbau eine Gärbox oder man kauft sie sich für 200, 300 Euro, das geht auch.
Gibt es Kardinalsfehler, die man machen kann?
Letztendlich nur die Temperatur. Ne? Also manch einer wundert sich schon beim Sauerteigbacken, warum der Teig nicht aufgeht. Und dann ist es in aller Regel die Temperatur. Ne? Temperatur nicht beachtet.
Kannst du dich noch an dein allererstes selbstgebackenes Brot erinnern? Bestimmt Nein. Schon einiges ewig her.
Ja, das ist ewig her. Ich habe noch so dunkel vor Augen meine ersten Brötchen, weil das ja wirklich das allererste Mal war, wo ich gebacken habe. Aber ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie sie konkret aussehen. Ich habe noch so irgendwie so ein Filmschnipsel vor Augen, wie ich sie aus dem Ofen hole, aber kann ich dir wirklich nicht mehr sagen. Nee, es gibt noch fotografische Zeugnisse aus meinem Blog, die ersten Sachen, die ich verbloggt habe, das war kurz nachdem ich angefangen habe, Brot zu backen. Sah scheußlich aus, hat wahrscheinlich auch so geschmeckt, weil ich damals überhaupt noch keine Ahnung hatte. Ne? Der Teig war viel zu fest und falscher Reifezustand und so weiter. Aber da bin ich drüber weg und das geht, glaube ich, auch jedem Hobbybäcker so. So fängt jeder an, dass es irgendwie Missgeschicke gibt, die man dann aber trotzdem isst.
Beim Sauerteig, inwiefern kommt es denn auf gutes Mehl überhaupt an? Reicht eins, dass ich tatsächlich im Supermarkt kriege oder soll ich schon auch auf Mehlqualität achten, wie eigentlich so fast überall, sage ich jetzt mal, mit der Qualität steigt das Niveau?
Ja, das Niveau steigt. Ich würde aber schon sagen, dass du wenn du jetzt wirklich blutiger Anfänger bist, erstmal deinen Fokus auf die Techniken legen solltest. Also jetzt nicht gleich das Mehl für 5 Euro das Kilo kaufen. Es wäre schon insoweit schade drum, weil es durchaus passieren kann, dass du am Anfang den ersten Sauerteig nochmal verklappst oder dass dein erstes Brot nichts wird, ne? Das ist schade ums Mehl. Da kann man schon auch erstmal etwas standardisierteres Mehl nehmen, wenn man das möchte, ne? Wenn man es übers Herz bringt. Das funktioniert trotzdem. Je weiter man dann fortschreitet, macht es schon Sinn, auch mal auf die Mehlqualität zu achten. Insbesondere bei Weizenbroten, oder Brötchen, die ein gewisses Volumen entwickeln sollen, gibt es schon deutliche Qualitätsunterschiede, ob man jetzt das Mehl für ein paar Cent das Kilo nimmt oder ob man dann wirklich mal 2-3 Euro in die Hand nimmt. Da rede ich jetzt nochmal gar nicht über importierte Mehle, die noch von der reinen Backqualität deutlich besser sein können, aus Italien zum Beispiel, aus Kanada, USA. Da bin ich skeptisch, was das angeht, aus ökologischen Gründen unter anderem. Aber man findet auch in Deutschland sehr, sehr gute Mehle, qualitativ hochwertige Mehle. Man muss dann halt ein bisschen schauen nach der Proteinmenge im Mehl zum Beispiel. Also es ist quasi äquivalent zum Glutengehalt. Andere Parameter gibt es, die stehen nicht auf der Verpackung. Da muss man dann in der Mühle nachfragen. Also man kann sich in jedes Detail da rein vertiefen. Aber für den Anfang tut es auch ein stinknormales Supermarktmehl.
Ich war ja vor kurzem in Österreich. Du bist jetzt dann auch in Österreich?
Genau, ich gebe ein paar Backkurse in Österreich, ja.
Hast du aber Backkurse hast du ja früher mehr gemacht, oder?
Definitiv. Also ich habe um die 60 Backkurse im Jahr gemacht. Jetzt ist es eingedampft letzten Endes auf einen Backkurs an einem Ort, nämlich in Österreich, auf einer Alm. Das sind 7 Wochen im Jahr, also es sind immer Wochenkurse, 5 Tage am Stück. Und das macht am meisten Spaß, sowohl mir als auch den Teilnehmern, weil man da wirklich intensiv sich mit der Materie auseinandersetzen kann. Eintageskurse sind nett, um mal zu schnuppern, aber man kann da nicht wirklich was vermitteln, außer dass jeder mal einen Teig in der Hand hatte. Deshalb gibt es jetzt eigentlich nur noch diese 5-Tageskurse, wo man wirklich intensiv auch mit Gleichgesinnten, die ja wirklich auch dieses Interesse haben, intensiv backen kann, sich austauschen kann. Und das an einem Ort, wo man nicht abgelenkt wird vom sonstigen Alltag.
Gibt es da, würdest du sagen, bunt gemischt vom Alter her?
Ja, oder? Definitiv. Also wir hatten schon Studenten da, wir hatten auch schon eine Bäcker-Azubine da, bis hin zu einem über 80-Jährigen durch die Bank weg. Ne, die größte Zahl sind natürlich Leute, die sind irgendwie zwischen 40 und 60, weil die haben dann wieder Zeit. Ne? Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, finanziell ist auch nicht mehr so viel zu tun. Ne? Dann kann man sich langsam wieder den Themen widmen, für die man Interesse gehabt hat oder vielleicht neu entwickelt hat. Also das ist schon die größte Altersgruppe, aber es gibt immer auch die Jungen und die ganz Alten.
Alles Handwerker?
Nee, leider. Also ja, ich muss schon sagen, leider nicht. Es verirren sich ab und an Bäckermeister zu uns auf die Alm. Gärtner war auch schon mal dabei, aber im Wesentlichen sind es IT-Leute. Das ist wieder das Thema, ich muss mal weg von meiner Kopfarbeit. Und ansonsten, wenn man es allgemeiner fassen will, eher Akademiker, ne, die jetzt zu uns kommen auf die Alm, weil sie ja schon wissen, was sie da erwartet und mit meinen Rezepten irgendwie schon umgegangen sind und wissen, dass es da vielleicht auf mehr ankommt, als nur alles zusammenzumischen.
Aber was macht denn, also weil du es vorher auch angesprochen hast, was verstehst du denn dann unter dem Begriff Handwerk für Bäcker?
Handwerk hat erstmal gar nichts mit den Händen zu tun. Ich sage immer, Handwerk beginnt im Kopf. Das wäre jetzt schon wieder, wenn man es schwarz-weiß malen würde, der Akademiker, ne? Der Kopfarbeiter. Aber das ist gar nicht so wahr. Also man muss einmal die Prinzipien verstanden haben, die im Teig ablaufen, die wichtig sind für diese ganze Qualität, die wir eigentlich erreichen wollen im Brot. Und wenn ich das weiß, dann kann ich quasi in die, ich nenne es mal Sinnesarbeit gehen. Die Hand ist da eins, ne? Die Hand hat irgendwie viel zu tun am Teig, muss ihn formen, muss ihn dehnen und falten, muss ihn anfühlen, wie geht's ihm, in welchem Reifezustand ist er. Aber die Augen spielen eine wichtige Rolle, selbst die Ohren spielen eine große Rolle, die Nase eh und der Geschmack, der Mund auch. Und das sind dann so die weichen Faktoren, die das Handwerk ausmachen. Braucht man also viel Gefühl, ich würde mal sagen 50% Gefühl und 50% Know-how brauchst du dabei. Und das ist beides kombiniert. Was das Problem an dieser ganzen Convenience-Geschichte ist und an Zeitersparnis durch viel Hefe, durch Backmittel, durch Vormischungen in den Bäckereien, ist einfach, dass man sich dieses Wissens beraubt als Bäcker. Und das fing in den 1920er Jahren schon an. Da tauchten dann so die ersten Firmen auf, die dann es den Bäckern leichter machen wollten. Also Schwankungen, die es natürlicherweise gibt, vom Rohstoff her, in den Backstuben, Temperaturschwankungen sowieso, das alles ein bisschen abzufedern. Das war natürlich ein hehres Vorhaben, kann ich durchaus nachvollziehen. damals auch noch mit Naturrohstoffen, also einfach mit Malzen. Aber das hat sich sozusagen immer weiterentwickelt, sodass man also als Bäcker heute viel, viel weniger Know-how haben muss, um, wie soll ich das jetzt sagen, um nach außen hin, also um von der Hülle her besseres Brot zu backen. Das, was leidet, ist erstens das Know-how vom Bäcker. Also er kann gar nicht mehr so auf den Teig reagieren, wie man das vielleicht vor 100 Jahren gekonnt hat als Bäcker. Und was dann für den Kunden der Nachteil ist, es schmeckt entweder nach nichts mehr oder es schmeckt nach komischen Dingen. Also entweder muffig oder hefig, gärig. Das sind so alles Dinge, die die Folge dessen sind, dass man versucht, Zeit zu sparen, um das noch effizienter zu machen. Da haben natürlich die Discounter und die Supermarktbäckereien und die Großbäckereien auch ihren Anteil daran, weil sie halt alles viel billiger machen konnten. Und der Kunde hat auch einen sehr großen Anteil daran, weil er dann halt dieses Brot gekauft hat, auch schon in den 60er, 70er Jahren, weil es billiger war. Und die klassischen Bäckereien dann versucht haben nachzuziehen. Und das, man kann nur nachziehen, indem man ein breiteres Sortiment hat, was auch günstiger ist vielleicht noch als vorher. Und da brauche ich dann Hilfsmittel. Und da kommt dann die Industrie, die die gleichen Sachen auch woanders günstiger anbietet, zum Bäcker und sagt, hier, ich habe hier ein Mittelchen, nimm das, dann kannst du es effizienter backen. Und das ist, hat sich alles so hochgeschaukelt, dass wir heute eigentlich, würde ich sagen, in der großen Masse schlechteres Brot haben als vor 80 Jahren, 100 Jahren. Im Detail, also wenn wir dann wirklich auf die echten Handwerksbäcker, wie ich sie betrachte, schauen, aber deutlich besseres Brot haben als vor 100 Jahren. Also da ist eine Schere aufgegangen, die geht auch immer noch weiter auf. Und ich glaube auch nicht, dass die nochmal irgendwie zusammenfindet, sondern es wird einfach einen großen Teil an Backwaren geben, den die Masse kauft, wo es keinen Anspruch an Qualität in dem Sinne, wie wir jetzt hier drüber reden, besteht. Und dann gibt es diese kleine Gruppe, sagen wir, ich nenne es mal Sternebäckereien, wo wirklich qualitativ hochwertig gearbeitet wird, was dann aber auch einen Preis zur Folge hat, den sich nicht mehr jeder leisten kann.
Was ja dann aber ja schon ein bisschen konträr ist, ist ja, die ganzen Siegel, die verliehen werden, kriegen ja oftmals einfach dann so, ich nenne es jetzt mal Industrieketten oder so mittelgroße Industrieketten, ist ja schon konträr, weil eigentlich hat man ja dann nicht so die Qualität, die man woanders kriegen kann.
Genau, bei Siegeln muss man wirklich skeptisch sein. Also Bio-Siegel heißt erstmal noch gar nichts, außer dass es Bio ist. Ne? Also ich kann auch ein sehr schlechtes Bio-Brot backen, das funktioniert ohne weiteres. Ich kann auch ein sehr, sehr gutes konventionelles Brot backen. Ist kein Ding. Das, was du ansprichst, sind wahrscheinlich die DLG-Siegel, ne? Diese ganzen Medaillen, Bronze, Silber, Gold. Das sagt überhaupt nichts aus. Also ich habe schon so viele Brote mit Goldmedaille gegessen und das war scheußlich. Wenn man sich die Kriterien angucken will, kommt man auch nicht viel weiter, weil die nicht transparent gemacht werden, die Kriterien, wonach das überhaupt bewertet wird. Ich habe da versucht, mal die historische Entwicklung nachzuvollziehen. Das ging ja nach dem Zweiten Weltkrieg los. Ne? Da gab es immer noch ein wirklich nachvollziehbares Ziel, da die Qualität zu prüfen, dem Kunden irgendwie eine Transparenz zu bieten. Aber das ist immer weiter verwässert worden. Dann gab es auch fachliche Diskussionen, welche Kriterien ziehen wir dann da jetzt ran. Und was mich immer stört, ist, dass einerseits die Rohstoffqualität und die Rohstoffherkunft keine Rolle spielt in den Kriterien. Andererseits auch der Geschmack nicht wirklich eingefangen wird. Wie soll ich das sagen? Ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben, über die Gütesiegel, die Backwaren verliehen bekommen. Und ich würde mal so sagen, die Backwaren, die eins haben, kann man liegen lassen. Die keins haben, muss man genau anschauen. Weil, also es gibt ja auch für Bäckereien eigentlich keinen Grund, das in diese Prüfung zu geben, um diese Siegel zu bekommen, wenn das Brot so gut ist, wie man dann behauptet. Weil, also wenn es so gut ist, dann verkauft es sich von allein. Braucht man kein Siegel. Und wenn man jetzt ausstellen will, wie viele Medaillen und Zeugnisse man da hat, dann vertraut man seinem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr, glaube ich, als Bäcker. Es ist ein bisschen scharf, da kriege ich bestimmt einen auf die Mütze, falls das jemand hört. Aber es ist so, also ich brauche kein Siegel. Wozu brauche ich ein Siegel? Wir haben uns damals in Hamburg in der Bäckerei, die ich mit aufgebaut habe, auch dagegen entschieden, irgendeine Zertifizierung oder ein Siegel anzustreben, weil wir einfach gesagt haben, wenn das Brot gut ist, dann merkt das die Kundschaft und dann kommt sie eh. Ne? Und dann können wir im direkten Gespräch mit der Kundschaft erklären, was wir machen. Fragen beantworten und dann braucht es kein Siegel dafür. Siegel braucht es eigentlich immer nur, wenn das Ganze schon so ein Ausmaß angenommen hat in der Herstellung, dass es nicht mehr transparent ist. Und dann versucht man über das Siegel irgendeine Transparenz zu schaffen.
Jetzt sagen wir Deutschen ja immer, wir sind so die Brotnation Nummer eins. Ist es tatsächlich so? Du bist ja viel rumgekommen auch.
Ja, wenn man jetzt von der schieren Sortenanzahl ausgeht, dann schon, ne, immer noch. Wobei die Vielfalt an Brotsorten, Kleingebäcksorten schon deutlich größer war in unserer Geschichte als heutzutage. Qualitativ würde ich dann Fragezeichen dran machen, ob das noch so ist. Quantitativ ja, qualitativ würde ich sagen, sind wir jetzt im Durchschnitt schlechter als zum Beispiel Japan oder die USA, wenn es um Bäckereibrot geht. Ne? Also Supermarktbrot klammere ich da jetzt mal aus, aber wenn wir uns alle 9000 Bäckereien angucken würden und da mal die Brotqualität irgendwie in Zahlen fassen, dann ist, glaube ich, der Punktstand in Japan höher als bei uns und auch in den USA höher als bei uns. Und das liegt hauptsächlich an der historischen Entwicklung, dass wir immer stärker industrialisiert wurden im Bäckerhandwerk und in den anderen Ländern, wo es noch gar kein Bäckerhandwerk in dem Sinne gab, einfach das von null aufblühen konnte, ne, in den letzten 20, 30 Jahren. Da machten dann halt kleine Bäckereien auf, ohne dass es diesen Mittelbau und diesen großen Industriebau gab. Deshalb ist da einfach faktisch besseres Brot zu finden. Ich sage immer, wenn ich in Japan oder in den USA in eine Bäckerei gehe, also da muss ich schon eine finden, aber wenn ich dann in eine gehe, gibt es immer gutes Brot. Wenn ich in Deutschland in eine Bäckerei gehe, gibt es in mindestens 9 von 10 Fällen schlechtes Brot.
Oder man hat sich im Vorfeld bei dir auf der Landkarte informiert.
Genau, oder so.
Aber es ist auch schon noch so ein Herzenswunsch von dir, zu sagen, okay, du willst so viel Brotkultur wie möglich noch kennenlernen.
Das schon, ja. Also es geht, selbst im Urlaub vergeht kein Tag, wo ich nicht, wenn ich eine Bäckerei finde, da auch reingehe und schaue und mit den Leuten spreche. Selbst backe, ne, wenn es nichts gibt, dann auch ohne Waage, also spontan, ne, einfach nach Gefühl. Mehl gibt es ja fast überall, wird auch gebacken. Das ist ja, es ist schon mein Beruf geworden, jetzt seit 11 Jahren der Hauptberuf, aber am Ende ist es immer noch mein Hobby oder meine Leidenschaft. Ne? Also es fühlt sich auch nicht an wie Arbeit, was ich mache.
Und zum Schluss möchte ich jetzt noch von tatsächlich aus purem Eigennutz von deiner Leidenschaft ein bisschen profitieren. Viele essen ja sonntags in Bayern, sag mal, Semmel. Hat ja jedes, jede Region in Deutschland sozusagen ein bisschen seinen eigenen Begriff dazu. Wenn ich so eine Semmel statt am Sonntag zu gute Bäcker haben wir sonntags auch oftmals zu. Tatsächlich sind ja mehr die Industriellen, die am Sonntag offen haben. Das heißt, wenn ich am Sonntag eine Semmel haben möchte und mir die selber im Haushaltsbackofen backen möchte, wie funktioniert's?
Oha. Also erstmal brauchst du ein gutes Rezept, das ist der Anfang. Ne? Da gibt's, kannst du bei mir schauen, ich habe auch ein Brötchenbuch geschrieben, da gibt es auch Rezepte drin, brauchst ein gutes Rezept. Und dann suchst du dir einfach einen Tag in der Woche aus, wo du Zeit hast. Würde ich immer empfehlen, das einfach tagsüber zu backen. Und dann wird das Ding eingefroren. Und dann kannst du auch vielleicht innerhalb von 2 Wochen verschiedene Sorten backen, frisst das alles ein und dann kannst du dir am Wunschtag, also Sonntagmorgen zum Beispiel, einfach die Brötchen raussortieren, die du haben möchtest. Hast du auch einen bunten Brotkorb dann oder Brötchenkorb und backst die nochmal ganz kurz auf. Ne? Die werden einmal unter Wasser angehalten, tatsächlich, also heute einmal nass machen, in den vorgeheizten Ofen, 180, 200 Grad, Heißluft, aufs Gitterrost setzen, 5 Minuten drin lassen, tiefgefroren am besten. Ofen ausschalten, nochmal 5 Minuten drin lassen, dann raus in den Brötchenkorb, Frühstück fertig machen, dann sind die perfekt wie frisch gebacken. Ganz viele Hobbybäcker schreiben mir immer, wie kann ich denn das Brötchen jetzt oder das Rezept so umwandeln, dass ich das morgens quasi frisch backen kann. Geht auch, ne? Da müssen man die Stückgarer, so heißt das, also die geformten Teiglinge dann in den Kühlschrank schieben über Nacht. Hat aber alles Risiken, weil man nachts nicht kontrollieren kann, was der Kühlschrank macht und was mein Teig macht. Also ich empfehle immer, irgendwann fertig backen, wenn man Zeit hat, das begleiten kann tagsüber, dann einfrieren und dann hat man alle Sorgen los.
Und es wird tatsächlich so wie vom Bäcker?
Ja, besser, würde ich sagen. Ja, besser.
Ja, dann beenden wir die Folge mit Blick auf die Uhr. Zeit verrennt schon wieder.
Ja, krass.
Lutz, vielen lieben Dank, dass ich hier bei dir sein durfte.
Sehr gern.
Jetzt ist es aber so bei mir, wie es immer ist, am Schluss gibt es noch etwas, das du den Hörern mitgeben möchtest, weil das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört immer mein Gast.
Ja, es geht natürlich um Brot und ich empfehle immer und rate immer, egal wo man Brot kauft, guckt auf die Zutatenliste, fragt nach, was da drin ist, ob das wirklich selbst gemacht ist von Grund auf. Denn ohne die Nachfrage kommt keiner auf den Gedanken, dass man es auch anders machen könnte.
Dann bleibt mir noch zu sagen, das Rezept vom Lutz findet ihr dann auf der Website oder auf der Flying-Schlemmer Instagram-Seite. Was gibt's?
Ein Roggensauerteigbrot.
Dein Lieblingsbrot?
Mein Lieblingsbrot, genau.
Das könnt ihr auf jeden Fall nachbacken und euch mal ausprobieren beim Backen. Wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast auch gefallen hat, dürft ihr natürlich gern abonnieren, klicken oder eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens zu lassen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Weiter geht's zum nächsten Sternekoch. Wieder quer auf die andere Seite der Republik. Und wir verabschieden uns.
Ja, macht's gut, Dankeschön.
Und ich sag bis in 2 Wochen. Ciao, Servus und macht's gut.